Kommer und der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von Comdirect. Ja, es ist relativ viel passiert in den letzten Tagen. Das hätte man gar nicht gedacht, wenn man sich die Ereignisse im Vorfeld dieser Woche ansieht. Und da hatten wir ja noch den Podcast zusammen mit Markus hier für euch präsentiert. Heute bin ich also hier entsprechend alleine. Markus ist in seinem wohlverdienten Jahresurlaub und wird erst im neuen Jahr dann wieder hier dazustoßen. Und deswegen bin ich heute hier als One-Man-Show unterwegs. Und es gibt auch einige Themen, die ich heute hier zumindest erstmal präsentieren will. Wir haben natürlich wieder das leidige Thema Covid-19-Virus und die Varianten, die dieses Virus in den letzten Monaten hervorgebracht hat. Jetzt ist es halt die Omikron-Variante, die auch an den Börsen für Unruhe gesorgt hat. Hier aber eher die Tatsache, dass man eben nicht einschätzen konnte, wie gefährlich jetzt diese neue Virus-Variante ist. Und demzufolge natürlich jede Nachricht, die dahingehend veröffentlicht wurde von der Politik oder eben auch von den jeweiligen Gesundheitsbehörden, doch für Verunsicherung gesorgt hatte. Gerade am Montag hatte denn der DAX und eben auch die anderen Börsen einen sehr, sehr starken Kursrückgang ausgebildet, weil eben nicht klar war, wie es weitergeht. Wir hatten natürlich auch wieder das Thema des US-Konjunkturpakets in den USA, was anscheinend nicht ganz so einfach und sauber durchlaufen wird, wie sich viele gedacht hatten. Hier schießen ja doch jetzt die Republikaner etwas quer, beziehungsweise haben angedeutet, dass man dieses riesige Hilfspaket für die amerikanische Konjunktur beziehungsweise für die Infrastruktur in den USA nicht einfach so durchgeleiten wird, dass man hier sich doch dem entgegenstellen will und dass man es den Demokraten in persona US-Präsident Bidens nicht so einfach machen wird. Und beides zusammen war denn auch ein Doppelschlag, der die Wirkung nicht verfehlte und demzufolge den DAX doch erstmal ordentlich in die Knie gezwungen hatte. Aber auch die amerikanischen Börsen haben ordentlich einen abbekommen. Insbesondere die großen US-Technologiewerten mussten doch ordentlich einstecken und eben natürlich auch einige Unternehmen aus dem regenerativen Bereich, weil natürlich dieser Sektor ebenfalls davon profitieren würde, wenn eben hier die Billion US-Dollar in die US-Konjunktur, in die US-Infrastruktur reingeht, weil eben die regenerativen Energien hier dann natürlich auch der E-Mobility-Sektor davon sehr stark profitieren würden. Also von daher sieht man eben, ganz so einfach und so ein leichtes Heimspiel, wie wir es eben doch gedacht hatten bei der letzten Ausgabe, wird es dann eben nicht, sondern es ist eben doch etwas hektischer einhergegangen und viele Marktteilnehmer haben dann doch erstmal hier erschrocken aufgesehen, denn zusätzlich kam natürlich noch dazu, dass gerade die Tage vor den Feiertagen bzw. zwischen den Feiertagen, und deswegen bin ich auch gespannt, wie sich die nächste Woche zeigen wird, davon gezeichnet sind, dass die Handelsvolumina an den Börsen relativ gering sind. Das heißt, an den Aktienmärkten haben halt viele Marktteilnehmer und Investoren ihre Bücher bereits geschlossen, haben sich bereits positioniert und sind nicht mehr willens gewesen, dann entsprechende Neupositionierungen vorzunehmen. Aber man sieht halt auch hier, wenn eben bestimmte Kursniveaus bei einzelnen Unternehmen erreicht werden, wenn also dann doch die Kurse zu stark abverkauft werden, dann greifen doch die Investoren zu, machen nochmal das ein oder andere Handelsbuch wieder auf und positionieren sich dann eben doch. Aber es ist passiert halt nicht sofort, sondern man wartet erstmal ab, man schaut sich die Situation an und hätte hier sicherlich keine Entwarnung, hätte es hier keine Entwarnung gegeben oder wäre entsprechend keine positive Nachricht gekommen, dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass natürlich sich dann die Marktteilnehmer auch weiterhin eher an der Seitenlinie positioniert hätten und abgewartet hätten, wie weit sich diese Thematik in das neue Jahr hineinträgt, beziehungsweise wie weit die Aktienkurse fallen. Als dritter erschwerender Aspekt kam dann natürlich auch hinzu, dass wir den Montag gesehen haben, der traditionell der Aufräumtag nach dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen ist. Wir hatten ja am vergangenen Freitag eben den großen Verfallstermin an den Terminbörsen, der sich dann eben dadurch prägend zeigt, dass hier die Marktteilnehmer an den Terminmarkt natürlich versuchen, im Kassamarkt, also das heißt direkt mit den Aktien, die Kurse dorthin zu lenken, wo man eben das meiste Geld verdient. Das macht man zur Mittagszeit europäischer Zeit dann natürlich insbesondere durch Baskets, also durch ganze Aktienkörbe auf den DAX und auf den Eurostoxx 50. Hier versucht man dann also die Optionen auf die jeweiligen Aktienindizes so hinzubiegen, beziehungsweise das Kursniveau von den jeweiligen Indizes so hinzubiegen, dass die Optionen nach Möglichkeit wertlos verfallen, weil viele institutionelle Anleger oftmals Haltepositionen, das heißt also Stillhaltergeschäfte in den Optionen eingegangen sind und dann eben verdienen, wenn sozusagen das Kursniveau es nicht lohnenswert macht für die jeweiligen Optionskäufer, dann eben diese Option auszuüben. Und das ist halt immer wieder gut zu sehen, dass gerade am Jahresende solche Bewegungen dann eben dafür Sorge tragen, dass die Aktienindizes sehr, sehr kuriose Kurskapriolen an dem entsprechenden Tag ausführen, auch bei Einzelaktien, die dann zur Schlussaktion am Freitag, sprich dann eben auf Xetra abgerechnet werden, sieht man ähnliche Bewegungen. Wir haben es auch in der letzten Woche gesehen. Und dann werden natürlich diese Positionen, die eben diese Marktteilnehmer entsprechend an den Kassamärkten, also sprich an den Aktien aufgebaut haben, am Montag werden die dann eben bereinigt. Man verkauft die Position, weil man ja dann das Geld an den Terminbörsen entsprechend verdient hat. Und so war es diesmal auch. Und ich glaube, dass dieser Aspekt einfach auch dafür mitgesorgt hat, dass hier eine zusätzliche Dynamik reingekommen ist. Viele Aktien sind eben verkauft worden, haben keine Käufer gefunden, Handelsvolumen relativ gering. Dann eben die beiden Themen Omikron und eben auch nochmal die US-Konjunkturpakete in den USA am Feuer. Und das hat so ein bisschen Dampf natürlich auch ordentlich auf den Kessel gebracht und entsprechend die Aktien unter Druck gebracht in Europa. Dann haben wir aber schon gesehen, dass im weiteren Verlauf eigentlich auch die Suppe, die Börsensuppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie dann eben gekocht wurde. Es gab eine leichte Erholung und es war auch abzusehen. Es ist halt immer schwierig, da noch einzuschätzen, wie weit die Fahrt tatsächlich geht. Aber ich habe ja auch hier, wer die Börsenformate von mir sieht, auf YouTube zum Beispiel, bei dem Comdirect-Kanal oder eben auch bei meinem YouTube-Kanal, Andreas Lipko, der weiß eben auch, dass ich hier schon darauf hingewiesen habe, dass ich nicht glaube, dass wir tatsächlich schon die Börsen jetzt absegnen können, sondern ich hätte mir tatsächlich vorgestellt, dass wir hier doch noch zum Weihnachtsende hin beziehungsweise zu den Weihnachtsfeiertagen hin eine Weihnachtsrallye sehen werden. Und da kam auch nochmal ein ganz anderer interessanter Aspekt dazu, dass nämlich traditionell dann eben zum Mittwoch, zur Mitte der Woche hin, also kurz vor den Weihnachtsfeiertagen, statistisch gesehen die Weihnachtsrallye tatsächlich auch beginnt. Und wir haben es in diesem Jahr auch wieder gesehen. Das heißt, die Statistik hat hier mal wieder die Börsianer nicht im Stich gelassen. Gestern dann am Mittwoch gab es dann eben die erhoffte, über den erhofften Start, die oft der Kurserholung an den Aktienmärkten, die dann sich auch natürlich bei den deutschen Aktien gezeigt hat und den DAX zumindest dann jetzt zu der Zeit, zum Zeitpunkt hier der Podcastaufnahme auch wieder 15.700 Punkten hochheben konnte. Mein Jahresziel lag eigentlich bei 15.300 Punkten, da sind wir weit drüber, dann hatte ich es nochmal nachgebessert, 15.800. Ich glaube, dieses Niveau ist eben auch für alle Marktteilnehmer durchaus annehmbares, akzeptables Kursniveau. Hier kann man davon ausgehen, dass man dann im nächsten Jahr noch weiterhin Platz einfach hat, eben für deutsche Aktien, auch für ein gutes Börsenjahr. Das wird also sicherlich nochmal ganz spannend, aber darauf gehe ich dann in der nächsten Woche ein, bei dem Jahresausblick 2022. Jetzt hier erstmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich in den letzten Tagen so passiert ist. Ja, auch in den USA natürlich Konjunkturdaten, die auch in dieser Woche nicht gestoppt haben. Der Anfang, wie gesagt, eher geprägt gewesen durch politische und durch natürlich dann eben auch Omikron bzw. Covid-Nachrichten. Dann eben zur Wochenmitte einige Konjunkturdaten, sowohl in den USA als auch in Deutschland, die eher so, wie soll man sagen, gemischter Natur waren. Hier wird natürlich derzeit drauf geguckt, dass die nicht zu gut sein sollten. Das heißt, die sollten eher in den USA eine stabile Situation aufzeigen, eine Robustheit der amerikanischen Wirtschaft, damit eben hier, wenn die US-Fed ihre Leitzinsen oder die Leitzinsen entsprechend anhebt, nicht die US-Konjunktur abgewürgt wird, sondern dass sich eben diese Robustheit, die in den USA erwartet wird, in der Wirtschaft entsprechend dann eben auch aufgefangen werden kann, beziehungsweise die Zinserhöhung auffangen kann. Und deswegen gab es da auch nochmal so einen kleinen Nackenschlag, dass eben die großen Investmentbanken, wie zum Beispiel eine Goldman Sachs hier, die Prognosen für die US-Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt abgesenkt haben, jetzt auf nur noch 3%. Das haben natürlich Marktteilnehmer auch nicht so gut gefunden, wobei man auch sehen muss, dass hier natürlich, wie gesagt, ganz maßgeblich eben die Omikron-Variante und deren Auswirkungen auf die Realwirtschaft dann eben momentan eingeschätzt wurden, beziehungsweise eingepreist worden sind. Das ist sicherlich auch fraglich, ob das so bleibt. Wir haben jetzt wieder eigentlich eher erleichternde Nachrichten gesehen. Das könnte also dahingehend sein, dass man hier auch nochmal revidiert und entsprechend das Bruttoinlandsprodukt für die USA wieder anhebt. Das muss sich alles zeigen, aber sicherlich alles Faktoren, die derzeit auch mittelfristig eine weitere Rolle spielen. Was heißt, wir haben natürlich die US-Konjunktur, die hier weiter beobachtet wird, die wichtig ist, dass sie eben robust bleibt, um eben, wie gesagt, die US-Fed-Zins- und Geldmarktpolitik hier ein bisschen auffangen zu können. Und in Europa wird natürlich auch drauf geschaut. Hier haben wir dann eben im Endeffekt noch eher ein sehr heterogenes Bild, keine klare Richtung. Man weiß eben noch nicht so genau, ob eben tatsächlich schon das Gröbste überstanden ist oder ob eben doch noch die eine oder andere Volkswirtschaft hier mit dem Hinkebein unterwegs ist. Also von daher werden auch weiterhin Konjunkturdaten nicht nur aus den USA, sondern eben auch aus europäischer Sicht heraus wichtig bleiben und sein für die kommenden Tage. Und zumindest dann eben auch maßgeblich sein. Und in diesem Kontext genannt natürlich auch die Inflationsentwicklung. Und hier sehen wir doch einige erstaunliche Daten, die man aber auch ebenfalls nochmal in Relation ganz klar sehen muss. Wir haben natürlich im vergangenen Jahr sehr, sehr starke Preissteigerungen gesehen, gerade bei den Energieträgern, bei Rohöl, bei Erdgas und natürlich bei Strom, die dafür Sorge tragen, dass sich das jetzt natürlich auch insgesamt bei den einzelnen Einfuhrpreisen, Konsumerpreisen und so weiter zeigt und aufzeigt und dafür eben sorgt, dass hier eben doch sehr, sehr starke Anstiege zu sehen sind. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt das ein Phänomen? Sehen wir das in den kommenden Quartalen oder könnte es eher zu einer Stagnation auf dem doch derzeit hohen Niveau kommen? Wobei man das natürlich auch relativieren muss. Wir hatten schon mal Zeiten auch gesehen, da war die Inflation wesentlich höher. Und ich denke, dass wir einfach auch durch die letzten Jahre sehr, sehr verwöhnt sind, was Inflations-, was die Preisentwicklung insgesamt angeht. Jetzt ist sicherlich auch nochmal wichtig zu sehen, ob eben entsprechend nur die Rohstoffpreise hier die einzelnen Preise treibenden Faktoren waren oder ob wir jetzt hier von der klassischen volkswirtschaftlichen Seite gesehen die Lohnpreisspirale als nächsten Effekt beobachten können. Sicherlich auch ganz wichtig, hat natürlich auch damit zu tun, sollte sich die Konjunktur in Europa und den USA eben positiv gestalten, sollte die eben hier doch wieder auch zunehmen können, dann können natürlich auch genau dieses Phänomen der Lohnpreisspirale entsprechend auch zu Buche schlagen, sicherlich eher so zum zweiten Jahreshälfte hin, aber auf jeden Fall merkt man eben schon, dass natürlich dieser Aspekt nicht ausgeklammert werden sollte und dass wir dahingehend schon, wenn man so will, hier dieses Dreigestirn eben weitere Verlauf der Coronavirus-Pandemie plus Konjunkturentwicklung plus Inflationsentwicklung und dahingehend dann natürlich auch abstrahlend die Zins- und Geldmarktpolitik von der US-Fed und EZB eben gerade für die europäischen Märkte und die amerikanischen Märkte hier ganz klar ausmachen können. Ich denke, dass das dann ganz klar weiterhin auch die Triebfedern im kommenden Jahr sein werden. Ja, und damit sind wir oder bin ich auch schon durch mit Teil 1 und dann würde ich jetzt zu Teil 2 kommen. Da nehme ich mich euren Fragen an, die ihr uns hier eingereicht habt. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast. Mich haben hier doch einige Fragen erreicht, die ich hier noch mit reinnehmen wollte in dieser Weihnachtsausgabe. Die einen oder anderen werden vielleicht jetzt schon freudig auf ihre Weihnachtsgeschenke warten oder eben auf das gemeinsame Essen mit Freunden und Bekannten und nutzen vielleicht nochmal die Zeit, diesen Podcast eben zu hören. Und deswegen denke ich, könnte es ganz spannend sein, wenn man sich mal die einzelnen Fragen genauer anguckt. Eine Frage hat sich auf die Tourismusaktien fokussiert, ob die denn jetzt schon interessant sind. Und ich würde hier ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise muss man halt auch sehen, dass man vielleicht die Tourismusbranche insgesamt doch eher zerlegen sollte. Hier also gucken muss, auf welche Unternehmen geht man hier genauer ein. Und da kann man bestimmt sagen, dass natürlich die klassischen Reiseveranstalter noch nicht das Tal der Tränen durchschritten haben. Hier kann man davon ausgehen, dass sicherlich noch mindestens ein Quartal abgewartet werden sollte, bis man dann eben auch wieder eine Möglichkeit hat, hier das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Anders sieht es aus bei den klassischen Portalbetreibern. Die Expedias dieser Welt, die haben es natürlich wesentlich einfacher, weil man dahingehend ja nur der Vermittler ist. Das heißt, hier werden dann Reisen gebucht, die dann später sozusagen von Drittparteien entsprechend ausgerichtet werden. Und die sogenannten Plattformbetreiber werden dann natürlich nur als Mittler in dieser Funktion tätig und können die entsprechende Provision für sich einverleihen. Und ich glaube, dass diese Aktien zumindest aus dem Tourismusbereich doch interessant sein könnten und durchaus mal zum Jahresanfang, sprich in zwei Wochen, dann den ein oder anderen Blick wert sein könnten. Dann in diesem ganzen Kontext natürlich auch gesehen die Fluglinien. Und hier denke ich, sollte man gucken, dass das sicherlich noch schon zu früh ist oder beziehungsweise noch zu früh ist, sich hier auf Flugaktien einzulassen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Fluglinien, die einen starken Fokus auf Logistik haben, dass die sicherlich hier schon von profitieren können, dass man eben Konjunkturerholung in 2022 erkennen und sehen wird und dass das natürlich dann auch im Bereich der Fracht, des Frachtaufkommens und natürlich der Logistik dann entsprechende Spuren, positive Spuren hinterlässt. Insgesamt bei dem Tourismus, bei der Verfrachtung bzw. dem Transport von Menschen, von Touristen, denke ich mal, wird es erst noch ein bisschen holprig sein. Wir haben jetzt auch schon Nachrichten hier, gerade über die Feiertage bekommen, dass die Lufthansa und Delta Airlines massive Probleme durch Krankheitsmeldung von Bordpersonal haben. Das heißt, Flüge müssen gestrichen werden. Soweit ich das jetzt gesehen habe, bei der Lufthansa alleine 30 Interkontinentalflüge, die ausfallen, weil eben das entsprechende Personal nicht zur Verfügung steht und die Flüge dahingehend nicht durchgeführt werden können. Und das ist natürlich nicht gerade wirklich gut und zeigt eben auch nochmal auf, wie schwierig diese Situation gerade für die Carrier ist und dass man hier eben wirklich auch neu schauen sollte. Ich würde die Aktien natürlich noch nicht abschreiben, sondern tendenziell sind Luftfahrtaktien, Fluglinienaktien eher dann Unternehmen, die würde ich mir auf die Watchlist nehmen. Ich würde mir die Nachrichtenlage anschauen und hier dann wirklich eventuell im Laufe des ersten Quartals sehen, ob man nicht die eine oder andere Position in den Aktien entsprechend aufbauen kann.
bleibt man ja bei diesem ganzen Thema, dann sind natürlich auch hier die Carnivals und Royal Caribbeans dieser Welt, das heißt die Kreuzfahrtgesellschaften auch natürlich zu nennen. Und da sieht die Situation ein bisschen anders aus, wie zum Beispiel Hotelbetreiber oder eben klassische Tourismuskonzerne. Hier ist die Situation so, dass natürlich diese Kreuzfahrtgesellschaften sozusagen, geschlossene Systeme in sich sind. Das heißt, wenn die Schiffe eben gebucht, voll gebucht sind, dann fährt eben dieser riesige Kreuzfahrt Riese raus und hat natürlich dann entsprechend auch die Möglichkeit, entsprechend ein geschlossenes System für sich darstellen zu können. Das heißt, sollten da eben die ein oder die Möglichkeit oder das Risiko bestehen, dass eben ein Covid-Fall auftritt, dann kann man dem natürlich ganz anders entgegenwirken als jetzt zum Beispiel ein Hotel oder eben ein Ressort, wo natürlich dann eben aufgrund dieser geöffneten Konstellation dann doch eben wesentlich größere Problematiken eben vorherrschen. Auch so ein Kreuzfahrtschiff ist natürlich wesentlich einfacher, in Anführungsstrichen, stillzulegen als jetzt so ein Hotelbetrieb. Da hängt doch sehr, sehr viel dran und man hat dann eben auch mit Unterlastung wesentlich größere Probleme als man zum Beispiel eben bei den Kreuzfahrtgesellschaften. Also von daher denke ich mal, sind die Aktien durchaus im kommenden Jahr auch interessant. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier noch sehr, sehr viele positive Überraschungen dann eben auch sehen werden, aber hier wahrscheinlich dann auch erst zu den klassischen Zeiten eben ab Sommer 2022 zum Jahresende hin könnten eben die Kreuzfahrtgesellschaften davon profitieren. Und wenn man im weitesten Sinne natürlich auch auf die Ressortbetreiber guckt, wie zum Beispiel eine Walt Disney mit den bekannten Ressorts Disney World und Disneyland, dann ist das natürlich auch eher eine Tatsache, dass hier natürlich jetzt sehr stark Restriktionen eben auch natürlich bei den Ressorts eben vorherrschen und dafür eben sorgen, dass eben diese Vergnügungsparkbetreiber im weitesten Sinne nicht die Möglichkeit haben, die Vollauslastung eben fahren zu können, die sie ja dann in den letzten Jahren auch gehabt haben und die auch notwendig sind oder ist, um eben dann diesen Betrieb profitabel betreiben zu können. Ich denke, dass Walt Disney, wenn man sie eben in diesen Kontext Tourismusaktien mit reinpacken will, dahingehend interessant ist, wenn man hier eher so eine Mischsituation vorfindet. Auf der einen Seite eben diese starken Marken, die man sich eben zum Beispiel im Bereich Marvel oder eben auch der anderen Superhelden beziehungsweise LucasArts oder dann natürlich auch den klassischen Mickey Mouse und Donald Duck Disney-Figuren eben eingekauft hat, die natürlich auf der Filmseite, auf der Streaming-Seite ganz interessant sind und dass da eben der Tourismusbereich hier so ein bisschen so ein Add-on ist. Also das heißt, wenn dann eben der Tourismus wieder laufen sollte, dann kommt das nochmal zusätzlich obendrauf und von daher ist die Walt Disney Aktie eigentlich ganz interessant und die würde ich tatsächlich dann schon etwas früher anpacken, eben momentan unter dem Aspekt eines eher Medienunternehmens, zusätzlich eben mit dem Zucker, dass wenn im kommenden Jahr der Tourismus wieder läuft, dann das natürlich als zusätzlicher Gewinnhebel bei den Tourismusaktien laufen kann. Also ihr seht schon, auch hier ist es eigentlich gar nicht so einfach, eine direkte und strikte Trennung vorzunehmen und zu sagen, ja, dieses Unternehmen ist ein reiner Tourismuskonzern. Es gibt auch viele Mischformen natürlich und dies wollte ich an dieser Stelle halt auch nochmal entsprechend erklärt haben. Ja, die zweite Frage, welche Branchen werden im kommenden Jahr 2022 gewinnen bzw. gut laufen, ist natürlich auch eine interessante Frage, die eigentlich tendenziell eher in einen Jahresausblick gehört und den werde ich in der nächsten Woche ja auch machen, aber ich gehe trotzdem nochmal ganz kurz rein. Ich glaube zumindest, dass die Länder in Europa im kommenden Jahr, gerade in der ersten Jahreshälfte, sehr gute Chancen haben, hier besser performen zu können als zum Beispiel die amerikanischen Aktienmärkte. Ich glaube, dass der amerikanische Aktienmarkt eher ein durchschnittliches Jahr sein wird, dass man also hier keine größeren Kurssteigerungen sieht, die überproportional groß eines durchschnittlichen Jahres sind und dahingehend eher eben tendenziell mehr Risiken vielleicht sogar auch auf der Technologieseite haben, bereithalten wird als eben Chancen. Auf der anderen Seite sind eben gerade auch natürlich die Länder, die so ein bisschen die Underperformance gespielt haben, die nicht selber aus eigener Kraft stark wachsen konnten, sondern eben eher davon profitiert haben, dass in den USA die Konjunktur läuft. Die könnten im kommenden Jahr so ein bisschen die stillen Gewinner werden. Wie gesagt, da denke ich, der DAX hat gute Chancen, hier outperformen zu können. Ich sehe auch Frankreich eigentlich ganz gut positioniert und auch England mit dem FTSE 100. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier die ein oder andere positive Überraschung sehen. Ich glaube auch, dass Brasilien könnte so ein kleiner Hidden Champion werden und natürlich China würde ich auch weiterhin auf der Agenda behalten. Das könnte auch nochmal ganz spannend sein, wenn sich da eben eine politische Beruhigung anzeigt, dann könnten zumindest erstmal die Länder davon profitieren, dass man eben hier wieder sozusagen aus dem Tal der Tränen oder beziehungsweise aus der Abkühlung hin doch wieder zu einer Erholung kommt. Daraus resultieren Branchen, chinesische Technologiekonzerne natürlich dann insgesamt auf jeden Fall weiterhin beobachten und eventuell zugreifen. In Europa könnte ich mir dann gerade hier in Deutschland oder auf Deutschland bezogen vorstellen, dass die Automobilaktien und eben Unternehmen aus dem chemischen Bereich und Maschinenbau, also die klassischen zyklischen Branchen mit starken exportlastigen Aspekt natürlich hier ganz klar besser performen können als eher die defensiven Werte. Vorsichtig würde ich sein bei den klassischen Covid-Gewinnern, also eine Sartorius oder eben auch Delivery Hero, HelloFresh und Zalando, also diese Online, die Aktien, die im Endeffekt von den stark gestiegenen Online-Aktivitäten eben profitiert haben, glaube ich, dass die eher ein unterdurchschnittliches Jahr haben könnten, weil eben hier viele Basiseffekte eine Rolle tragen. Wir haben es vorhin, oder ich habe es vorhin schon mal kurz ausgeführt, natürlich die Inflationssteigerungen sind ja ein Basiseffekt, der eben zu sehen ist, dadurch, dass die Rohstoffpreise stark angestiegen sind und sich das jetzt eben im Endeffekt dann bei den Preisgestaltungen zeigt. So ähnliche Effekte hat man auch auf Unternehmensseite. Wir haben also im letzten Jahr sehr starke Gewinn- und Umsatzanstiege gesehen, die jetzt natürlich dann im Vergleich zum Vorher nicht mehr so stark ausfallen und dahingehend doch eine böse Überraschung auf der einen oder anderen Seite bringen könnten. Und so wirkt das natürlich auch gerade bei den Automobilfirmen, wenn die natürlich im letzten, also in dem aktuellen Jahr 2021 vielleicht dann gerade zum Jahresende hin nicht mehr so gut performt, dann können eben kleine Steigerungen, kleinere Verbesserungen schon sehr großen Hebel eben natürlich auch bei der Bewertung eben bewirken. Also von daher denke ich, Basiseffekt wird auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sein, der im kommenden Jahr ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, um eben interessante Aktien, interessante Branchen ausfindig zu machen. Und natürlich eins ist klar, ihr hört schon raus, Aktienselektion ist Trumpf. Das heißt, ganze Märkte per se kaufen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich eine gute Strategie ist, sondern hier muss man wirklich ganz selektiv vorgehen. Am besten eben solche Formate wie eben diesen Podcast hier hören oder eben natürlich auch entsprechende YouTube-Formate anschauen und sich dort die Informationen holen. Ja, die dritte Frage ist auch ganz interessant, bezieht sich auf Tesla. Tesla-Verkäufe gingen ja weiter. Wann ist die Aktie wieder interessant? Ist natürlich auch eine schöne Frage, die sicherlich dahingehend erstmal zu beantworten ist. Zumindest gab es heute die Nachricht jetzt am Donnerstag, dass eben Elon Musk mit seinen Aktienverkäufen wohl durch sein soll. Das heißt, er hat jetzt hier die Aktien verkauft, um eben die Steuerschuld, die er aufgrund seines riesigen Pakets, was er eben an Tesla hält, entsprechend dann begleichen musste, wurden eben Aktien von Elon Musk verkauft. Und die haben in den letzten Tagen doch so ein bisschen nicht nur wirklich physisch oder wirklich in dem Markt auf den Aktienkurs gedrückt, sondern haben natürlich auch ja für Sorgenfalten für Investoren gesorgt, weil natürlich hier nicht klar war, wie viel Aktien verkauft Elon Musk hier, warum verkauft er die. Dann gab es natürlich einige Äußerung von Elon Musk, wo eben auch viele ein bisschen stutzig geworden sind, ob eben doch alles wirklich im grünen Bereich ist. Also man merkt schon viel Verunsicherung, die zumindest erstmal dafür gesorgt haben, dass die Tesla-Aktienkurse doch stärker unter Druck gekommen sind. Heute so ein bisschen die Erleichterung, was ich vorhin gesehen hatte, die Tesla-Aktien doch sehr, sehr gut im Plus. Ich glaube, Tesla muss man halt einfach auch so sehen, wie sie sind und in der Vergangenheit auch war. Es ist halt ein zickiges Papier, eine kleine Diva, wenn man so will, im Technologie- und Automotive-Sektor. Ist ja eher eine Mischform, kein reiner Automobil. Mobilhersteller, sondern eher so ein Innovationspapier, eher ein Technologieunternehmen. Und dahingehend ist es dann eben auch so, dass man solche Kursschwankungen, die Volatilität in den Aktien auch einfach aushalten muss. Das heißt, wer in Tesla investiert ist, muss davon ausgehen, dass es hier auch volatil bleibt, dass natürlich eben Äußerungen von dem CEO dafür eben sorgen, dass eben hier mal größere Verluste kommen, aber eben auch natürlich auch größere Kursgewinne entstehen können. Perspektivisch bleibt Tesla interessant. Wir haben hier ein Unternehmen, was sehr innovativ ist, was in der Technologie sehr weit vorne ist, den anderen Autobauern hier meilenweit voraus ist in vielen Bereichen, gerade was die Chip-Technologie angeht. Wir haben aber auch ein Unternehmen, was eben durch die Ideen und durch die Ideenvielfalt, die da eben kommt, dass man zum Beispiel im Bereich SpaceX, dass man eben im Bereich zum Beispiel auch des Tunnelbohrens im weitesten Sinne eben unterwegs ist, dass man hier versucht, dezentrale Netzwerke zu schaffen, Smart Grids, wenn man so will, durch die Tesla-Automobile eigentlich eine sehr, sehr interessante Anwendung hat, sehr interessante Technologien, die noch bei weitem nicht in den Aktienkursen so eingepreist sind, wie sie eigentlich sein sollten. Das heißt, viele Investoren können das noch gar nicht richtig abschätzen, was das später für Auswirkungen hat. Also man merkt schon, wirklicher Innovationstreiber. Wer daran glaubt, ist bei den Aktien von Tesla auf jeden Fall gut aufgehoben. Wer sagt, nein, ich möchte die Volatilität nicht in meinem Depot haben, ich möchte das nicht, dass eben Aktien entsprechend auch mal 20-25% an Wert verlieren können, der muss eben Abstand von den Tesla-Aktien nehmen. Einfacher kann man es dann dahingehend auch nicht sagen. Für diejenigen, die eben investieren, die müssen das oder sollten das natürlich auch in den Positionsaufbau entsprechend berücksichtigen. berücksichtigen. Das heißt, dass man dann natürlich entsprechend kleinere Positionen nimmt, solange die Papiere so volatil bleiben, und dann natürlich auch dahingehend den Stop-Loss vielleicht auch etwas großzügiger setzen können. Das ist normal, wenn man eben bei Tesla investiert ist. Von daher bleiben die Aktien aus meiner Sicht heraus interessant, aber eben unter dem Aspekt, dass es nichts für konservative Anleger ist, nichts für jemand, der wirklich ein klassisches Witwen- und Waisenpapier sucht, sondern eher für Anleger, die ein bisschen Pfeffer, ein bisschen ja, Würze in der Börsensuppe haben wollen. Die sind mit Tesla, mit den Aktien von Tesla zumindest ganz gut aufgehoben. Die nächste Frage geht in Richtung Hapag-Lloyd und Möller-Maersk im Aufwärtstrend. Wie lange kann das noch gut gehen? Das ist auch eine schöne Frage, die natürlich darauf abzielt, dass die Frachtraten hier in der Vergangenheit sehr, sehr stark angestiegen sind. Wenn man sich die Aktienkurse von Hapag-Lloyd und Möller-Maersk ansieht, dann kann einem nur schwindelig werden, wenn man eben denkt oder daran denkt, dass es eben der klassische, ja, wie soll man sagen, eben Container-Aktien sind und keine Hightech-Unternehmen, die hier irgendeine Killer-Applikation oder irgendein Biotechnologie-Unternehmen mit einem absolut neuen Präparat sind, sondern eben wirklich, ja, wie soll man sagen, Brot und Buttergeschäft eigentlich haben. Er zeigt aber eben auch gut auf, wie groß das Dilemma eben im internationalen Containergeschäft ist. Ich denke, die Aktien bleiben weiter interessant. Wer die Hapag-Lloyd oder die Möller-Maersk-Aktien entsprechend im Depot hat, sollte die auch weiter liegen lassen. Beide Unternehmen bleiben erstmal interessant. Es ist schwer abzuschätzen, wann sich hier eine Entspannung auf der Containerschiffseite eben zeigen wird, wann die Frachtraten wieder sinken. Es zeigt sich zumindest erstmal, dass hier weiterhin sehr, sehr große Nachfrage, natürlich Nachlieferkapazitäten eben vorhanden bleiben und davon eben gerade diese beiden Containerschiffbetreiber, Hapag-Lloyd und Möller-Maersk, eben auch weiter profitieren werden. Und hier ist natürlich auch ganz klar das Motto, eben Gewinne laufen lassen und um Risiken, Verluste kümmern, sollte man hier beherzigen. Das heißt, wer die Aktien hat, auf jeden Fall dabei bleiben. Wer die Aktien vielleicht nicht hat, wer die ganze Kursfahrt eben nicht mitmachen konnte, ja, der muss eben warten, bis sich die nächste Chance ergibt. Ich denke, die werden in anderen Branchen ebenfalls zu sehen sein. Ich hatte ja vorhin schon einige genannt, die vielleicht im kommenden Jahr durchaus interessant sein könnten. Und von daher, Chancen gibt es an den Börsen doch viele. Da muss man nicht auch den Verpassten hinterherlaufen. Hapag-Lloyd bleibt interessant, Möller-Maersk zumindest auch erstmal eine interessante Dividendenpolitik, aber sicherlich nicht mehr auf dem aktuellen Niveau. Da fangen jetzt doch langsam an, die Risiken einfach größer zu werden als die Chancen, was nicht bedeutet, dass diejenigen, die eben Aktien von den Unternehmen haben, die jetzt auf jeden Fall verkaufen sollten, das nicht. Aber die Kurschancen, die sich eben daraus ergeben, die sind doch eben verhältnismäßig gering. Dahingehend für die Risiken, die natürlich dann durch Kursschläge eben auch oder Kursrücksetzer eben entsprechend passieren können. Wer eben hier aber schon, sage ich mal, vielleicht bei wesentlich tieferen Niveaus eingestiegen ist, der kann auch sowas im Endeffekt mal aussitzen. Der kann natürlich dann auch sagen, hey, ich bleibe bei den Unternehmen entsprechend investiert, weil ich eben dann zum Beispiel auf die sehr, sehr interessanten Dividenden eben der abziele und mich dann sozusagen mögliche Konsolidierung erstmal nicht interessieren. Also von daher, lange gut gehen, vielleicht noch 6 Monate, also 2 Quartale. Ganze kommendes Folgejahr sehe ich jetzt bei den Unternehmen zumindest erstmal nicht. Hier würde ich ein bisschen vorsichtiger sein und deswegen ist dahingehend das Timing bei den Aktien doch ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall für mich eher beide Aktien eine klassische Halteposition. Dann als nächstes und letzte Frage hier in Teil 2, Novo Nordisk mit harten Kursrücksetzer, ob das eine Kaufchance ist. Ja, das ist ganz interessant. Die Aktien hat es ja gerade zum Wochenanfang doch sehr, sehr hart getroffen. Von 102 Euro umgerechnet sind die Papiere bis auf unter 90 Euro abverkauft worden. Grund war eben eine Meldung von dem Unternehmen, dass man beim Präparat, was man eben herstellt, Wegovy, hier durch Lieferschwierigkeiten eben nicht so viele Präparate eben in den USA verkaufen kann, wie man im Vorjahr kommuniziert hatte. Also Wegovy ist ein Präparat, so eine Art Pen, die eben Menschen mit Fettleibigkeit entsprechend dann sich verabreichen können, um sozusagen eben von diesen hohen Gewichtsniveaus runterkommen zu können. In den USA ist das wirklich ein Blockbuster, der jetzt natürlich dann bei einigen Investoren zumindest erstmal für Aufsehen gesorgt hat, dass man eben jetzt hier befürchtet, entsprechend, dass eventuell das doch nicht so glatt läuft, wie man sich es eben vorgestellt hat. Aber ich glaube, hier muss man eben die Kirche auch im Dorf lassen. Wir haben eben auch das Thema Lieferkettenprobleme, Knappheit in vielen Bereichen natürlich dann immer wieder als Thema auch gehabt. Und ich glaube, dass sich das insgesamt auch in dem ersten Quartal wieder relativieren wird. Wir haben es auch gesehen bei den Aktien von Novo Nordisk, dass die sich die eben doch erholen konnten. Ich habe da auch am Montag in der in dem Marktupdate live auf dem YouTube-Kanal von Com direkt darauf hingewiesen, dass ich die Übertreibung als zu groß ansehe und ich mir nicht vorstellen kann, dass wir hier wirklich nachhaltig eben diese großen Kursverluste sehen werden. Und wenn man sich einen Langfristchart ansieht, dann kann man eben auch sehen, dass solche Kursrücksetzer einfach auch eine notwendige Kurskonsolidierung darstellen. Das heißt, dass sicherlich hier einfach Investoren sicherlich auf der einen Seite die Chance genutzt haben, um in das Unternehmen auch wieder sich einkaufen zu können und eben auf der anderen Seite zittrige Hände dann ihre Aktien verkauft haben. Wenn man sie eben insgesamt mal einen langfristigen Kurschart von Novonderdirsk ansieht, dann sieht man auch hier, dass solche Kursrücksetzer des Öfteren mal vorgekommen sind und einfach auch mit dazugehören. Insgesamt bleiben die Aktien interessant, sehr, sehr gut positioniert. Man hat hier sehr viele wichtige und gute Blockbuster insgesamt im Portfolio und von daher gehört das Unternehmen ganz klar eben hier auch weiterhin sicherlich mit auf der, als Standardinvestment, wenn man eben im pharmazeutischen Bereich eben unterwegs sein will und entsprechend ja, Aktien sucht, die dann zum Beispiel hier im Bereich Insulin und Wachstumshormon bzw. Östrogen und Gestagenpräparate eben entsprechend positioniert ist und damit sozusagen im weitesten Bereich der Pharmaindustrie angehört eigentlich, ja, kann man sich mit den Aktien ganz gut positionieren. Hier muss man halt auch die Perspektive einfach auf die Mehrjahressicht lenken, das heißt 5 bis 10 Jahre und muss halt so ein bisschen natürlich solche kurzfristigen Kursturbulenzen entsprechend auch mit hinnehmen können. Ja, und damit bin ich schon durch mit Teil 2 und komme zu Teil 3. Das sind die meistgesuchten Aktien bei Onvista und die meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect. Ja, herzlich willkommen zu Teil 3. Jetzt habt ihr es gleich geschafft. Ihr könnt dann sozusagen eure Weihnachtsgeschenke auspacken. Ich gehe noch schnell die meistgesuchten Aktien von Onvista durch und natürlich auch die meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect. Und da ist bei Onvista, wie soll es anders sein? Ich mache das vielleicht jetzt mal als Cluster BioNTech, Valneva und Novavax natürlich gesucht. Klar, mit den Nachrichten, was ich euch gerade auch schon bereits in Teil 1 gesagt habe, zu der Omikron-Variante sind natürlich auch ganz klar entsprechende Nachrichten bei den klassischen Impfstoffherstellern gesucht gewesen. Man hat natürlich danach gesucht, wie entsprechend die Präparate bzw. Impfstoff von BioNTech eben wirkt, wie zuverlässig das ist. Man hat natürlich geguckt, ob die Antigenpräparate von Valneva und Novavax entsprechend dann gegen die Omikron-Variante wirken können. Novavax eben auch mit der zusätzlichen Zulassung eben der offiziellen von der EMA, also der europäischen Zulassungsbehörden dann beseelt und kann damit dann auch die das Präparat von Novavax entsprechend in der EU anbieten. Jetzt muss eben noch formell die EU-Kommission das bestätigen und dann kann man sozusagen davon ausgehen, dass auch Novavax in dem, ja, wie soll man sagen, die Oberliga aufgestiegen ist und mit zu den Impfstofflieferanten dann gehört. Novavax hatte im Vorfeld schon reagiert, weil das eigentlich nur eine Formsache dann natürlich ist, wenn die EMA die Zulassung gibt, dann macht natürlich die EU-Kommission eigentlich nur noch das grüne Signal. Die Bestellung ist ja eigentlich schon aufgegeben worden bereits. Man hat eigentlich nur noch darauf gewartet, dass im Endeffekt die EMA entsprechend dann das grüne Licht gibt. Komme ich zu den meistgehandelten Aktien. Bei der Comdirect da natürlich die deutsche Lufthansa ganz weit vorne dabei. Das hat damit zu tun, weil eben gerade die Reiseaktien bzw. die Fluglinie natürlich durch die Turbulenzen sehr stark betroffen waren. Das heißt, am Montag ging es hier richtig steil bergab, dann gab es eine leichte Erholung, dann ging es wieder bergab mit der Nachrichtenlage rund um Omikron und natürlich auch dann der Nachrichtenlage rund um die Krankheitsmeldung im Unternehmen. Sehr, sehr volatile Zeiten, die einfach auch viele ja, Zocker angezogen haben, viele Trader, die dann in den Aktien entsprechende Positionen aufgebaut haben, aber eben auch viele, die bereits schon anfangen, und da ist eben die Frage, ob zu früh oder nicht, das muss halt jeder selber anscheinend klar, aber auch schon Longbestände aufgebaut haben, eben perspektivisch für das kommende Jahr, weil man eben doch darauf setzen will, dass sich natürlich die Situation insgesamt auch einfach mal dann irgendwann ja bessert, dass sie eben doch wieder zurück zur Normalität geht und dann natürlich solche Unternehmen wie die Deutsche Lufthansa als Fluggesellschaft davon profitieren können. Dann auf Platz 2 bei den meistgehandelten Aktien die Steinhoff International. Da war ganz interessant, dass man hier einen Vergleich erzielen konnte mit einigen Klägern, die Vergleichsklägern, die im Vorfeld dann des Insolvenzantrags beziehungsweise dann hier Klage eingereicht hatten und damit scheint zumindest das auch so zu sein, dass das Unternehmen vor dem südafrikanischen High Court eben einen Vergleich eben auch nochmal schließen kann und beziehungsweise oder geschlossen hat und damit eben im kommenden Jahr tatsächlich eine Neupositionierung eben erfolgen kann. Sorgte dafür, dass die Aktien sich sehr, sehr gut entwickelt haben. In den vergangenen Handelstagen sind die Aktien von Steinhoff von einem Kursniveau ausgehend von, ich schaue hier gerade mal, 18 Cent auf bis zuletzt 23 Euro Cent umgerechnet eben angestiegen. Relativ hohes Handelsvolumen, das heißt, hier sind natürlich die Zocker zurückgekommen. Das Papier ja auch in dem Beach or Bridge Depot von Markus versehen. Da wird er sich wahrscheinlich freuen, dass wir jetzt hier die Aktien nochmal zulegen konnten. Wir hatten ja in der vergangenen Woche auch schon mal über Steinhoff gesprochen. Da gab es ja auch schon mal die ein oder andere positive Kursbewegung, hohes Handelsvolumen. Das hat sich jetzt in dieser Woche fortgesetzt und demzufolge sind die Aktien auch in dieser Woche, in der Vorweihnachtswoche, bei den meistgehandelten Aktien von Comdirect. Last but not least die Aktien von der Shop-Apotheke und da gab es eben doch eher negative Nachrichten, dass E-Rezept soll von dem Bundesministerium für Gesundheit doch erstmal bis auf Weiteres verschoben werden. Da hat es nicht nur die Shop-Apotheke, sondern auch die Zur Rose Group entsprechend doch härter getroffen. Die Aktien mussten verlieren. Ich habe an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass eben gerade die Aktien natürlich von der Shop-Apotheke dahingehend interessant sind, dass wenn verschreibungspflichtige Medikamente eben über die Shop-Apotheke bezogen werden können, das eigentlich aus meiner Sicht daraus die Equity-Story ist. Die verschreibungsfreien Medikamente, da ist einfach die Konkurrenz zu groß, da können die Amazons dieser Welt einfach zu schnell in die gleiche Bresche springen, das heißt, das Geschäft abgraben. Und aufgrund der schieren Größe einfach hier wesentlich besser vielleicht sogar eben auch die entsprechenden Produkte dann anbieten. Und demzufolge ist aus meiner Sicht heraus nach wie vor das Spiel ganz klar eben bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und da spielt das E-Rezept in Deutschland eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn das jetzt natürlich verschoben wird, dann wird auch hier die weitere Kursentwicklung erstmal darunter klar erstmal leiden. Und von daher sind die Aktien zumindest bei unseren Kunden auch in dieser Woche stärker gehandelt worden, eher mit Verkäufen beseelt. Und haben dann natürlich verloren. Ich bin gespannt, wie lange das so bleiben wird. Haltet euch natürlich dann hier in dem Podcast auch weiter auf Laufenden. Ansonsten bin ich auch schon durch mit Teil 3. Etwas kürzer. Soll ja auch nur eine Weihnachtsausgabe sein. Ich will an dieser Stelle mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr in 2021 hier diesen Podcast gehört habt. Ich wünsche euch ganz tolle Weihnachtsfeiertage für diejenigen, die Weihnachten feiern. Für diejenigen, die Weihnachten aufgrund von vielen Gründen vielleicht nicht feiern. Auf jeden Fall eine schöne freie Zeit. In beiden Fällen genießt die Zeit im Kreise eurer Familie, Freunde, Bekannte, erholt euch gut und ich freue mich dann in der kommenden Woche, wenn ich euch den Jahresaufblick 2022 präsentieren kann, quasi zu Silvester, brühwarm mit dem ein oder anderen kleineren Feuerwerk, vielleicht auch ein Tischfeuerwerk, dann hier zumindest in verbaler Form, bleibe ich eben dabei. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich und wünsche euch schöne, besinnliche Feiertage. Macht's gut.